SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen an dem stürmischen Adventssonntag hier aus der Lockremise St. Gallen. Über St. Gallen hat man ja viel gehört und geredet in diesen Tagen. Jetzt haben Sie ja mit der Karin Keller-Sutter, eine frisch gewählte Bundesrätin, hier aus der Region. Und neben mir sitzt Rita Roos, 67, ehemalige CVP-Politikerin, Regierungsrätin und selber einmal Bundesratskandidatin gewesen. Rita Roos, wie haben Sie die Wahlen am Mittwoch mitverfolgt?
Ich habe mich gemütlich für so eine längere Fernsehtour eingerichtet mit dem Kaffee und so weiter. Und bin dann eigentlich fast verschrocken, als es so schnell fertig war.
Ist das Ganze ein entspanntes Fernsehschauen gewesen? Oder ist da noch mal einiges aufgekommen an Erinnerungen als 99, wo Sie mit der Ruth Metzler zur Wahl gestanden sind?
Erinnerungen sind eigentlich eher fast im Vorfeld aufgekommen, wo ich die Kandidatinnen, vor allem natürlich, aber auch den Kandidaten gesehen habe, an die Hearings gehen. Und wenn man ausgespuckt wird, dann stehen schon irgendwie 5 Kameras dort und 20 Mikrofone und alle wollen wissen, wie es einem gegangen ist und selber weiss man noch gar nicht, wo man steht. Das ist mir dann eher so als Déjà-vu in den Sinn gekommen. Die Wahl selber, das kann ich heute sehr distanziert anschauen. Ich habe einfach gehofft, dass 2 Frauen werden. Und ich glaube, die beiden, die das Rennen gemacht haben, haben ja auch sehr gute Ausgangschancen gehabt und ich möchte ihnen eigentlich gerade von dem Anlass aus auch ganz herzlich gratulieren. Ich glaube, Normalität macht sich langsam breit. Und das ist schön, auch für die Frauen.
Und mit uns in der Runde sitzt auch der Dieter Bachmann, 46, Inhaber und Geschäftsführer von der Gottlieberhüppe. Das sind die knusprigen Röllchen, die mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt werden. Dieter Bachmann, Sie haben auch mal wollen Politiker werden?
Ja, ich bin mal angefragt worden von der FDP und habe mich dann da zur Verfügung gestellt für Kantonsratswahlen. Das ist jetzt aber auch schon einige Zeit vorbei. Und ja, dann machen wir Fotoshooting und alles und so und Plakate. Und habe dann aber in der gleichen Zeit eine Stelle bekommen im Winterthur als Chef vom Stadtmarketing von der Wirtschaftsförderung.
Winterthur ist Zürich?
Genau, Winterthur ist Zürich. Und mit dem damaligen Stadtpräsident Ernst Wohlwend, der dann schon gesagt hat, du wohnst natürlich auch in Winterthur, oder? Was aber auch schlussendlich für mich selbstverständlich war. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt noch blöd, jetzt stehe ich da zur Wahl und dann bin ich dann zur Nacht da all meine Jahre meine Wahlplakate wieder abreißen, dass ich ja nicht zu viele Wahlstimmen überkomme und noch gewählt werde und dann gleich nicht antreten kann. Und das war eine lustige Szene, so die eigenen Plakate wieder abnimmst. Ja.
Und ist die Rechnung aufgegangen? Sie sind nicht gewählt worden?
Nein, ich bin nicht gewählt worden, aber das war im Bezirk Steckborn damals und ich bin eigentlich erst gerade dort hingezügelt. Aber hat trotzdem so einen Achtungserfolg.
Wie haben Sie am Mittwoch die Bundesratswahlen mitverfolgt?
Ich habe gedacht, das geht eine Weile. Ich schaue dann mal ab und zu so auf 20 Minuten oder so. Und dann ist relativ schnell schon festgestanden, wer gewählt ist. Ich habe das zwar auch so ein bisschen angenommen, aber es ist wirklich ohne irgendwelche Spiele oder so gelaufen. Und ich finde das sehr schön, auch für die politische Landschaft.
Mhm. Apropos Spiele, kurz zur Erinnerung von bald 20 Jahren, ist es bei Ihrer Bundesratswahl im dritten Wahlgang, Frau Roos, 122 zu 122 gestanden. Ein Patt, weil eben im Parlament Rita Roth statt Rita Roos auf den Stimmzettel geschrieben hat. Sonst wären Sie dort in dem dritten Wahlgang gewählt gewesen. Schon ein bisschen absurd, oder? So etwas.
Ja, es ist, also im Nachhinein ist es nicht ganz ohne Komik, muss ich sagen, weil man fragt sich dann, hat die Person das bewusst so geschrieben? hat sie sich verschrieben, hat sie gar nicht so richtig gewusst, was abläuft. Wobei man muss jetzt da dieser Person vielleicht zugutehalten. Bei den Männern hatte Jean-François Roth auch kandidiert. Und das zeigt aber gleich, dass die Person einfach nicht ganz vielleicht au courant war, auf dem Laufenden, wer jetzt ansteht zur Wahl, obwohl sie auch verkündet wird. Jetzt war noch voll Kuller vom Bundesrat Arnold Kuller, wo Trude Metzler und ich zur Wahl gestanden sind. Ja, im Moment war es ein bisschen komisch, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war einfach auch lustig. Ja. Aber es hätte mein Schicksal entscheiden können, wenn die Stimme noch gezählt hätte.
Sie sagen, im Nachhinein war es auch noch lustig, aber in dem Moment, wo das passiert, wie steckt man so etwas weg?
Ich muss sagen, sie sind in so einer Anspannung rein und das ist so ein Gewusel und sie sind natürlich nervös und gespannt, haben wenig geschlafen. Im ersten Moment habe ich das gar nicht so realisiert. Und erst im Nachhinein, und dort überlegt man sich dann schon so, wo man das Ganze ein bisschen verdauen muss, wäre eigentlich noch, es wäre noch schön gewesen, die Stimme wäre richtig geschrieben gewesen oder der Zettel wäre richtig ausgefüllt gewesen.
Haben Sie nachher, wo das Ganze eben so ein bisschen ob sich, wo Sie sagen, im Moment funktioniert man, oder? Gratuliert der Gewinnerin und macht die Interviewtour. Haben Sie irgendwann nachher mal gedacht, ich hätte es gar nicht sollte machen?
Nein, das habe ich eigentlich nie gedacht. Wenn ich so zurückgeschaut habe, wie die ganze Entscheidung zustande kam, ist, dass ich kandidiere, dann hat das eine Art wie eine, so ein bisschen, eine genuine Geschichte gehabt. Ich bin irgendwie in dem Moment, wo die Wahl angestanden ist, vielleicht am richtigen Ort gewesen, mit dem richtigen Hintergrund. Es hat mich auch gereizt, muss ich sagen, als ich mir das dann so gründlich überlegt habe, dass mir das liegen wird, dass es mich interessieren wird, dass ich das gerne würde machen. Ja.
Also no regrets, Sie bereuen jetzt
nein,
nicht.
Nein, eigentlich no regrets. Und ich muss auch so sagen, das war wie ein Krimi gewesen, zum Teil. Es war eine wahnsinnig spannende Erfahrung gewesen, wo man selber auch sehr viel lernen und profitieren kann. Man sieht hinter Kulissen, man muss sich auch fit machen, dass man Dossierkenntnis hat, dass man präsentieren kann, dass man argumentieren kann. Zum Teil dann auch auf Französisch, sind wir auch in Fernsehsendungen gewesen und so weiter. Also ich habe es auch sehr interessant gefunden. Es tut mir nicht leid, es ist ein Teil von meiner Geschichte.
Ich will Sie jetzt nicht plagen, aber ich muss einfach thematisch noch schnell bei dem bleiben. Ein Jahr später hätten Sie bei den Regierungswahlen in einen zweiten Wahlgang müssen und sind stattdessen dann aus der Politik austreten, haben dort nicht mehr weitergekämpft.
Das ist so. Ich habe mich dort entschieden, dass ich mein Glück, ich sage jetzt auf einem anderen Thema, auf einem anderen Gebiet suche. Ich bin dort auch, muss ich vielleicht auch sagen, das war eine Schlammschlacht gewesen.
Es war eine wüste Kampagne.
Es war eine wüste Kampagne gewesen. Und was ich da vielleicht möchte einwerfen, ich habe wirklich erfahren, wie das ist, wenn die Vielseitigkeit der Medien verloren geht. Wenn sie dann im falschen Lager sind, sage ich einmal, dann haben sie eine Medienlandschaft gegen sich, die halt nicht unbedingt favorabel ist. Und das macht dann manchmal so einen Kampf auch sehr hart. Also, da möchte ich eigentlich der Politik mit auf den Weg geben, heben Sorge zu der Vielfalt der Medien und vor allem auch von der Presse.
Hat das bei Ihnen als Mensch Spuren hinterlassen, die Zeit?
Es war natürlich eine Erfahrung, in meinem Leben. Es war ein Teil von meinem Lebensweg. Und sicher habe ich dort erfahren, dass man nicht immer alles in der Hand hat, obwohl man sein Bestes macht. Und ich habe für mich so ein mit auf den Weg genommen, das Leben ist eine kurvenreiche Strecke. Jeder Mensch hat seine Hochs und seine Tiefs. Für mich war es jetzt in diesem Bereich halt ziemlich happy dort. Ich glaube aber, dass ich wie aus dem Moment heraus habe ich die Überzeugung und die Kraft gehabt, mein Leben, das ich bis jetzt gemeistert habe, das war nicht einfach ein Nichts gewesen. Ich war selbstständige Anwältin, habe eine eigene Kanzlei aufgebaut, später mit meinem Mann zusammen, habe politische Erfahrung hinter mir gehabt, dass ich mir absolut zutraut habe, dass ich mein Leben halt anders, aber doch wieder neu ausrichten kann, was mir auch sehr gut gelungen ist eigentlich.
Und plötzlich steht man vor einem Scherbenhaufen. Dieter Bachmann, das kennen Sie auch schon aus ganz jungen Jahren. Sie sind neben der Stifte, also neben der Lehre, die Sie gemacht haben, erfolgreich als Disco-, Konzert- und Eventveranstalter unterwegs gewesen. Alles ist toll gelaufen, bis zu dem einen ruinösen Konzert. Was ist dort passiert?
Also wir haben früher noch, es war so eine Zeit, wo die Jungen so ein bisschen selber für sich Sachen veranstaltet haben. Und wir hatten so ein Disco-Team, wo wir dann immer grössere Hallen gemietet haben. Und sind ein Haufen gute Freunde und Kollegen gewesen. Und wir haben das auch ein bisschen gemacht, dass wir... vielleicht haben dann die Mädchen einen ein bisschen besser gefunden, wenn man hätte können etwas machen und ich bin ein bisschen DJ gewesen und so. Und dann nachher, später, habe ich das mit einem Kollegen oder Freund auch gemacht, als Geschäftspartner, und dann haben wir eine grosse Geschichte gemacht mit Gotthard und Spahn, also Konzert. Ich bin in der gleichen Zeit aber noch im Militär auch noch gewesen und das war ein riesen Flop gewesen. Und das ist erst nachher so ein bisschen richtig klar rausgekommen. Und ich glaube, summa summarum, irgendwie haben wir irgendwie mit knapp anfangs 20 irgendwie 100'000 Schulden gehabt. Und das war natürlich ein riesen Schock gewesen. Und dann haben wir einen Kollegen gefragt, der hat bei der Bank geschafft, oder? Und dann gesagt, was sollen wir machen? Und dann hat er gesagt, ja, du, am besten Konkurs. Aha. Dann gesagt, ja, nein.
Abschreiben vergessen.
Genau. Dann gesagt, das können wir jetzt nicht. Und man kennt uns ja. Und irgendwie... Und das war eine von meinen ersten guten Erfahrungen gewesen. Die Wirtschaft hat angefangen, sich diesen Leuten anzuhören und zu sagen, es tut uns so leid, also, da sind Sachen offen und so. Wir würden das schaurig gerne zurückzahlen, aber wir brauchen irgendwo ein bisschen Zeit. Und in der, das war eigentlich total lässig gewesen, dass auch viele Leute gesagt haben, hey, ja super, lässig, dass du dich meldest und normalerweise müssen wir immer nachrennen und so. Und klar, da kann man darüber reden und dann haben wir eigentlich wirklich ein Messer am Hals gehabt. Ja, dann einen Coiffeur-Unternehmer, einen erfolgreichen Kenner, wo schon viele Filialen hatte. Dann haben wir ihn gefragt, ob wir auf ihn ein bisschen Werbung machen können. Und dann sind wir gerade als Untermieter ins Lima gegangen.
Darf ich gleich noch schnell sagen, Sie sind frisch zur Lehre rausgekommen und gerade auch noch in der RS gewesen, wo das Ganze passiert ist. Und dann 100'000 Franken Schulden. Dann haben Sie noch nicht wahnsinnig viel verdient. Wie haben Sie das gemacht, bis Sie alles zurückgezahlt haben?
Ja, eben, wir haben dann, also, das Gute ist, vom Elternhaus, habe ich kein Geld oder irgendwas bekommen, sondern haben einfach gesagt, du darfst bei uns gratis wohnen. Also, ich habe Kosten und Logis gehabt. Das war schon mal enorm wertvoll gewesen, die Hilfe von daheim. Aber nicht irgendwie monetär, dass ich da irgendwie etwas mitbekommen habe. Und dann haben wir eben müssen neue Einnahmequellen suchen und wir haben dann gesagt, wir machen dann Werbung für andere. Also, wir sind eine Werbeagentur ein bisschen geworden in dem Sinn, für verschiedene das gemacht gehabt. Irgendwann haben sich dann mein Geschäftspartner und ich getrennt und er hat dann erfolgreich eine Werbeagentur aufgebaut und ich habe etwa eineinhalb Jahre oder ein Jahr haben wir geschafft oder so, und dann ich weiß irgendwann hat man eineinhalb Jahre hat man den letzten Fünfer zurückgezahlt gehabt. Und das ist noch recht also lässig, ich bin noch zur Nacht die Zielpost geschaffen. Wo man wirklich gelernt hat, was Arbeiten ist und jeder hat gespart und ich will die Zeit nicht missen, weil eigentlich es ist ein Teil von meinem Erfolg gewesen nachher, das Messer am Hals, vielleicht brauche ich das immer wieder, dass ich renne. Und dann halt wirklich mit den ersten 50 Franken, die ich für mich hatte, nach eineinhalb Jahren, habe ich mich dann belohnen und habe mir dann etwas Spezielles kaufen, wo dann nachher der weiter Weg eigentlich, vielleicht kommen wir nachher drauf.
Da kommen wir dann gerade drauf. Ja. Das ist persönlich mit dem Dieter Bachmann, Chef von Gottlieberhüppen und der Rita Ros, ehemalige Anwältin und Politikerin aus der Lokremise St. Gallen. Rita Ros, Sie sind pensioniert. Was machen Sie eigentlich so? Jetzt, den ganzen Tag?
Nicht.
Haben Sie noch einen Terminkalender?
Die Frage kommt immer wieder, das ist schon gekommen, vor ich pensioniert war. Haben alle wollen wissen, was ich dann nachher mache. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich muss mich zuerst an den Zustand gewöhnen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in diesem neuen Zustand. Und ich bin eigentlich immer noch in der Angewöhnungsphase. Weil irgendwie kommt der Ruhestand nie, oder? Und ich warte immer drauf. Ich habe so die Muße, um einfach mal sein und viel lesen oder so, die habe ich noch nicht gefunden. Ich bin dann auch kurz nach der Pensionierung, bin ich also auch noch abgetaucht, mal eine Woche ins Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn. Und hat gedacht, ich muss das zuerst mal mit mir ein bisschen ausfigurieren, wie ich mich da so fühle, wenn der Job weg ist und das Pendeln jeden Tag von Liechtenstein auf Zürich. Und hat dort einen Fastenkurs gemacht mit Meditieren und sich so ein bisschen spüren. Und das hat mir gut getan, aber es hat auch noch nicht so viel bewirkt. Und Ende Jahr bin ich dann auf Indien. Go Projekt besuchen, wo ich noch in einer Stiftung bin, Don Bosco, für die Jugend der Welt. Und dort hat es für mich dann so angefangen, wie einfach sagen, wow. Ich bin noch aus den USA noch nie so weit gereist, noch nie im asiatischen Raum auch. Und einfach in so eine völlig andere Kultur eintauchen und sagen, jetzt kann ich mir die Zeit nehmen, jetzt habe ich die Chance, so etwas zu machen. Dort habe ich angefangen zu spüren, es ist einfach auch wieder, wenn man gesund bleiben kann, so viel möglich auch in dieser Lebensphase.
Sie haben gesagt, Sie engagieren sich in dieser Stiftung. Die letzten 12 Jahre vor Ihrer Pensionierung waren Sie Direktorin der Behindertenorganisation Pro Infirmis, Anwältin, Politikerin, NGO. Alles Funktionen, die sich so ein bisschen um Gesetz und Gerechtigkeit drehen. Das ist kein Zufall, oder?
Nein, das ist kein Zufall. Ich habe bei mir schon als Kind und dann sehr stark so als Jugendliche im Gymi einen sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit gehabt. Es sind mir auch Menschen sehr wichtig gewesen, oft auch Menschen, wo es schlechter geht als uns. Sehr bewegt haben mich immer Menschen, die sich sehr mutig politisch einsetzen und das auch unter Einsatz von ihrem Leben. Und da überlege ich mir viel, habe mir das auch als Jung viel überlegt, hätte ich den Mut auch, zum Anstehen, also unter Einsatz von meinem Leben und einstehen für die Werte, die mir wichtig sind. Und mir hat dann immer das Buch von Hemingway, von Whom the Bell Tolls, glaube ich, wo er ja, er hat sich auch viel mit diesen Themen auch befasst, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und so im Sinn von ein bisschen Partisanentum. Ich habe immer gehofft oder mir gewünscht, ich hätte das auch, ich hätte den Mut zum Anstehen und gerade stehen für die Werte, die mir wichtig sind. Und das hat mich in meiner, vielleicht auch in der Studienwahl begleitet, dass ich habe auch dann im Gymi so ein paar Ungerechtigkeiten selber erlebt, dass ich mich völlig abgekehrt habe von meinem Berufsziel Gymi-Lehrerin für Deutsch und Englisch und Geschichte. Und bin dann ins Recht gegangen, habe Jus studiert, wo man ja sehr wohl die Möglichkeit hat, sich einzusetzen für Recht und Gerechtigkeit, wobei das Recht nicht immer nur mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und später, dann, wie gesagt, auch in der Politik habe ich versucht, mich einzusetzen für Menschen, die es schlechter geht.
Nochmal zurück auf das Jus-Studium. Ihr Vater hat eine Versicherungsagentur geleitet. Er war aber auch noch Laienrichter gewesen, lange Jahre. Haben Sie denn als Kind mitbekommen, was er macht, was da verhandelt wird, wie viele Fälle das sind?
Ja, das hat man schon mitbekommen. Also, es hat ihn auch sehr bewegt, auch auf der menschlichen Seite. Und er ist als Kaufmann, habe ich immer schon als Kind das Gefühl gehabt, dass er so ein ausgewogenes Urteil hat, wo einerseits sehr sachbezogen war, aber immer auf den Mensch. Und es war noch lustig, wir hatten ganz viele Leute in der Verwandtschaft gehabt, oder manchmal auch Kunden von meinem Vater. Wenn sie ein Rechtsproblem hatten oder ein kaufmännisches Problem, sind sie zu ihm gekommen, Rat holen. Und das hat man schon mitbekommen als Kind. Das hat uns auch sehr beeindruckt und mich vor allem. Ich hatte ja, grosse Bewunderung für meinen Vater.
Haben Sie, Dieter Bachmann, vor 10 Jahren, wo Sie den Traditionsbetrieb übernommen haben, wo, wenn ich das richtig gelesen habe, 40 Millionen Hüppen oder so etwas produziert pro Jahr, haben Sie da irgendeine Ahnung von diesem Handwerk? Hüppen, sind Sie Bäck oder Konditor oder... Haben Sie auch Fernsüsses? Was war so Ihre Qualifikation, um diesen Betrieb zu übernehmen?
Also, ja, die beste Qualifikation hatte ich gerne Süsses. Also, die Liebe zum Ganzen. Nein, ich habe nachher Betriebswirtschaft studiert und noch diesen Weg gemacht. Und wo ich dort hergekommen bin, hat man dann mal ein bisschen, es ist noch schwierig zum Trainieren zu schauen, weil es hat niemand dürfen wissen.
Also dass einfach... der Betrieb zum Verkauf
genau, steht. Genau. Und da macht es natürlich noch ein bisschen schwierig, das zu analysieren. Und,
wie haben Sie es dann erfahren, wenn es niemand hat wissen? Ja. Wie haben Sie es dann erfahren, ja, also, wenn es niemand hat dürfen wissen?
Es ist über die Revisionsstelle gelaufen, die dann gesagt hat, du, los, wir haben das Gefühl, dort, der Inhaber hat vielleicht ein bisschen die Lust verloren oder einfach irgendwie, und ich habe dann einfach angerufen. Und dann hat man sich mal getroffen und dann ist eigentlich zuerst, ist eigentlich so gewesen, dass man gesagt hat, ja, also, Inhaber, ja, ich sehe ja nicht, er fühlt sich noch zu jung, ja, das wird zuerst nichts draus. Und ich bin dann retour gefahren von dem Termin und bin Gott froh gewesen, weil ich eben genau keine Ahnung hatte. Keinen Plan hatte, wirklich. Und nach ein paar Monaten ist wieder das Telefon gekommen und gesagt, wir können ja mal miteinander reden. Und gleichzeitig ist eigentlich auch ein Freund von mir oder dort mal ein Kollege von mir auf mich zugekommen und gesagt, du, ich will auch gerne mitmachen und so. Und, ist es möglich, dass ich mich könnte mitbeteiligen? Und so sind wir dann eigentlich das Zweite gewesen. Haben dann wieder das Gespräch gesucht und haben eigentlich auch so eine gute Lösung gefunden, indem das der damalige Inhaber, der schon in der vierten Generation war, wir haben die Aktien zwar übernommen, aber haben gesagt, du kannst mitschaffen. Also du bist weiterhin dabei als Finanzchef, was eigentlich extrem viel Positives gebracht hat, weil die Person hat das ganze Know-how gehabt, viel gewusst auch von der Geschichte und wir haben vielleicht auch in der Neuse gebracht und da hat wirklich eine gute Sache angebracht.
Ja. Apropos Know-how, als ich Ihre Fabrik besucht habe in Gottliebe, haben Sie mir gesagt, das Rezept ist geheim. Man darf nicht ganz alles füttern und filmen in dieser Fabrik. Und da kommen mir gerade die drei Appenzeller aus der Werbung in den Sinn, oder? wo da auf ihrem Käserezept hocken. Was kann denn so geheim sein an Hüppen?
Ja, vielleicht, also beim Teig oder so sind wir, hat schon spezielle Sachen, wo wir mit dir bringen. Auch die Anlagemaschine, das ist eigentlich alles Eigenbau, also beziehungsweise Spezialentwicklungen. Und natürlich ist nur das Rezept, das wir haben, läuft dann auf diesen Maschinen. Also das Rezept allein würde jemand anderem gar nicht etwas bringen. Und da ist sicher noch etwas Spezielles. Und dann ist halt jeder Mitarbeiter ist irgendwo ein Know-how-Träger. Also weiss niemand eigentlich alles, nicht einmal ich.
Dieter Bachmann, Ihr Vater war ursprünglich auch Unternehmer. Sie haben das als kleiner Bub noch miterlebt, bevor er es verkauft hat und sich, glaube ich, nachher anstellen lassen hat. Und Sie haben mir gesagt, das hätten Sie auch immer schon gefunden, dass er die Fabrik nicht mehr hat.
Also ich bin dort natürlich aufgewachsen, gerade neben dieser Fabrik. Und mein Vater hat das mit den Brüdern zusammen gehabt.
Was war denn das für
eine? Es sind zwei Fabriken. Das eine war eine Nadelfabrik, die Präzisionsnadeln hergestellt hat für Bernina-Nahmaschinen und so weiter. Ich glaube auch die Apollo-Logos, die da in den Weltraum gegangen sind, sind auch mit diesen Nadeln gestickt worden. Und leider hat sich dann mein Vater mit dem Brüder irgendwie nicht mehr verstanden und sie sind dann auseinandergegangen. Und irgendwie habe ich das schon gesehen, ich bin dann irgendwann auch mal in dem Betrieb rein. Und vielleicht habe ich dort ein bisschen das Unternehmergehen bekommen, weil halt am Tisch hat man nur über das geredet. Und ich weiss, ich habe meine Eltern auch erlebt, die sind dort lange unten durchgegangen, haben am Anfang glaube ich, viel weniger verdient als die Mitarbeiter, oder einfach zum einfach die Firma voranbringen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und natürlich, wo wir dann auf Frauenfeld gezügelt sind, ist mein Vater hat sich anstellen lassen als Finanzchef, ist das natürlich anders gewesen.
Also wir reden immer in dieser Sendung, merke ich sehr viel von den Vätern in den Rückblenden, was schon so ist halt, weil die Väter im traditionellen Bild sind unterwegs gewesen und haben viel erlebt. Die Mütter sind traditionellerweise ihnen zuhause gewesen bei den Kindern. Jetzt, wenn man sich die Prägung anschaut, wenn sie zurückschaut, was haben Sie von Ihrer Mutter mitbekommen fürs Leben?
Sehr, sehr, sehr viel. Also sie ist ein sehr offener Mensch, enorm gastfreundlich. Also ich kann jeden können, zu jeder Zeit können heimbringen. Im Teenageralter hat es mich vielleicht ein bisschen genervt, dann ist sie schon mit einem Brettchen mit Tee und Guetzli an mich gekommen und so. Und dann findet man das vielleicht nicht mehr so lustig wie, aber meine Freunde haben immer den Plausch gehabt und das ist immer ein offenes Haus gewesen. Also ich konnte machen, was ich wollte. Und ich glaube auch meine Schwestern haben immer alle Leute heimgebracht. Und das ist unglaublich gut gewesen und einfach die Offenheit, die man gelernt hat und Gastfreundschaft und ich glaube, das ist vor allem da. Ja.
Rita Ross, Prägung durch Ihre Mutter, wenn Sie zurückdenken?
Unsere Mama, haben wir gesagt, war eine Frau aus einer ganz grossen Bauernfamilie. Sie war die einzige von 17 Kindern, die einen Beruf gelernt hat.
17 also, Kinder?
Nein, ich muss sagen, zwei von den jüngeren Staffeln, zwei Söhne, haben auch einen Beruf gelernt. Sie hat Schneiderin gelernt und das bei einer sehr guten Haute Couture-Schneiderin hier in St. Gallen. Meine Mutter hat sehr viel Fantasie gehabt. Sie hat gern hier schon schöne Materialien gehabt. Sie hat eine Schublade gehabt, wo sie Stoffe gesammelt hat und Spitzli gesammelt hat. Und das hat uns Kind natürlich wahnsinnig gut gefallen. Sie war aber jemand, sie war vielleicht eher ein bisschen der stiller Teil bei den Eltern. Der Vater war sehr kommunikativ, interessiert und quirlig. Meine Mutter war auch sehr gastfreundlich. Immer ein offenes Haus. Wir konnten alle Kinder vom Quartier heimbringen. Die haben bei uns im Keller hat's immer ein Süssmostfass gehabt. Und in der Küche hat's immer ein Zweipfünder gehabt. Dunkles Brot. Und da sind alle Kinder vom Quartier, haben sich bei uns verpflegt. Was ich von der Mutter spezifisch hervorheben möchte, sie hat gerne Musik gehabt, sie hat gerne gesungen. Sie hat uns aber auch beigebracht, wenn man etwas anfängt, macht man es fertig. Und da weiss ich, da habe ich mal in der Primarschule hätte man einen Bauernhof oder etwas zeichnen sollen. Da haben wir so Bilder an der Wand gehabt, wo man aufzählen musste, was es hat, und dort muss man es beschreiben und zeichnen. Da hätte ich ein Ross zeichnen sollen. Und ich habe einfach wirklich nicht gewusst, wo ich jetzt da, ob ich soll am hinteren Ende oder am vorderen Ende anfangen soll. Und habe da probiert, dann bin ich zu der Mama und habe gesagt, Mama, wie mache ich denn das? Und dann hat sie so gesagt, schau, jetzt musst du dir mal ein Ross vorstellen. Jetzt fangen wir einfach mal beim Schnörli an. Und dann hat sie versucht, mir zu zeigen, wie man so ein Ross zeichnet. Das kommt mir öfter wieder in den Sinn, wenn ich eine Aufgabe vor mir habe und nicht so recht weiss, wo ich anpacken soll. Einfach auch mal probieren, auf sich vertrauen und da, wo man anfängt, fertig machen.
Sie sind immer... ja. Sie sind immer reinen Mädchenhaushalt gross geworden mit Schwestern.
Das war ein schweres Schicksal. Vor allem für den Vater. Etwa die, wenn er so Beutner war von seinen fünf Frauen, also die Mutter und die vier Töchter, dann habe ich mir immer gesagt, Papa, du bist schon ein Arme, sogar der Hund ist weiblich.
Da verbinden Sie etwas mit dem Dieter Bachmann. Sie haben vier Schwestern.
Drei.
Ja. Und sind ein vierte Kind, genau, aber ja. Mit 10 Jahren Abstand zu den jüngsten Schwestern.
Genau, also ich hatte 4 Mütter. Da
alle an ihnen herumgezogen. Wenn man 10 Jahre auseinander ist, kann ich mir vorstellen, hat es natürlich einen Klopf gegeben, wo die Schwestern schon alle gross waren und ausgezogen waren. Und dann sind sie plötzlich quasi ein Einzelkind gewesen. Ist das so? Haben sie es so empfunden?
Ja, also wir hatten schon einen grossen Haushalt und immer die Freunde von meiner Schwester waren immer bei uns im Haus auch gewesen. Und die haben mich natürlich behandelt wie ein König, oder? Weil durch den kleinen Bruder findet man vielleicht das Herz von der grösseren Schwester. Und sie mit mir gut Pfeilbogen bauen und Zeug und Sachen. Und auf einmal ist das fertig gewesen. Und dann bin ich eigentlich wirklich ein Einzelkind gewesen. Und dann habe ich mir so ein bisschen wie eine Ersatzfamilie gesucht. Mein guter Freund, seine Eltern sind im Frauenklinik, im Frauenfeld Chefarzt gewesen. Und die haben auch 3 Kinder gehabt, genau in meinem Alter. Und die haben mich immer ein bisschen mitgenommen. Und auch in die Ferien und so. Und so habe ich noch wie eine zweite Familie zu meiner anderen Familie angehört. Und das war natürlich total lässig. Also ich habe nicht darunter gelitten, sondern habe irgendeine Lösung gesucht. Und die habe ich dann gefunden.
Ich noch schnell ein bisschen bei diesen Frauenfiguren bleiben. Sie haben mir gesagt, ihre Grossmutter mütterlicherseits, das sei auch recht eine coole Frau gewesen, oder? Sie mit 90 noch in einer WG gezogen.
Die hat immer etwas unternommen. Also auch ich als Kind, die hat in Luzern gewohnt und dann ist man gerade auch am Bahnhof und dann hat sie gesagt, Gepäck hinstellen, dann gehen wir zuerst aufs Schiff, dann gehen wir auf die Rigi, dann gehen wir in die Stadt, dann gehen wir da essen und so und dann sind wir zu 8 und 10 wieder heimgekommen. Also das war so das normale Grossmutterprogramm und das hat mich natürlich unheimlich bässelt, oder? Und dann irgendwann ist sie halt auch ein bisschen älter geworden, gefunden, so mit 90, jetzt muss ich erst einmal ins Heim, so ich glaube, es war ein Privatheim gewesen. Und sie hat sich dann immer aufgeregt über das Essen. Und hat gesagt, das geht nicht und wir zahlen so viel und das Essen ist nicht gut und das könnte man besser machen. Und hat sich dann immer ein bisschen aufgeregt und hat sich auch hat reklamiert. Und man hat sie dann nie so ernst genommen. Und dann hat sie dann irgendwie im 90, 91 gesagt, okay, gut, gründen wir WG. Und sie gehen aus miteinander und für das Geld gehen wir jeden Tag ins beste Restaurant im Frauenfeld essen.
Und
Und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Und scheinbar haben dann auch Zügelmann haben mit ihnen noch Fotos gemacht, weil sie haben gesagt, sie haben noch nie jemand lebendig aus dem Ding wieder rausgezügelt, oder? Und es war ein ziemliches Highlight gewesen und die haben das gut gemacht, hat in dieser Wege gelebt und sie ist dann dort schlussendlich auch gestorben. Und dann würde ich dann noch ein Bier gut trinken, dass ich ganz klar habe, wie ich planen, was ich noch machen will und so. Das war wirklich lässig gewesen.
Haben Sie auch, nachdem, was Sie uns eingangs erzählt haben in der Sendung, nachdem die Schulden zurückgezahlt waren und so ganz klare Pläne gehabt, so, was machen wir jetzt und wie geht es jetzt weiter?
Nein, eigentlich nicht. Also, ich bin ja jung gewesen. Ich hatte noch irgendwie die Offizierschule müssen machen und Zeug und Sachen. Und dann,
also müssen? Sind Sie
nein, auch also einer von denen, der sagt... Das dürfen, habe ich dürfen. Da bin ich. Also, aber ist für mich sehr gut gewesen, übrigens. Ich funktioniere gut, neue Strukturen, habe ich gemerkt. Dann musst du das machen, Sportliche hat man gut tun. Also ich bin dann dort rausgekommen und habe wirklich gedacht, jetzt kann ich Bäume ausreißen. Und ich weiss eben, nachdem ich dann die Schulden oder die letzten Rappen zurückgezahlt habe, habe ich mich belohnen wollen. Habe ich auch mal gelernt, wenn man etwas macht, muss man sich auch immer wieder mal belohnen. Dann bin ich in den Mediamarkt gegangen und haben mir ein Computerspiel kaufen für 50 Franken. Und dann stand ich dort so an dem Gestell und nebenan hat es ein paar Bücher gehabt und ein Buch geheißen Goldgrube Internet. Dann habe ich studiert, Spielbuch, hat dann ein Buch gekauft, hat sie zwei Nächte durchgelesen, etwa 10 Ideen aufgeschrieben. Und dann, lustigerweise, 3-4 Tage später, treffe ich die Marketingleiterin von Schwarzkopf, also von den Haarprodukten. Und das war eine ganz tolle Frau gewesen, und erzähle ihr von Internet. Und sie sagt, oh, das ist interessant, also, das war in den 90er Jahren, gewesen, oder? Ich muss gerade mit ihnen eine Sitzung haben, mit der Konzernleitung. Präsentieren sie da. Und dann denke ich, spannend, super. Und dann irgendwie, ich bin ja noch gar
also Ihre Erfahrung war das Buch, gewesen, oder?
Ja, ich bin noch nie im Internet gewesen. Ich habe ja nur ein Buch darüber gelesen. Und dann habe ich aus der Kante, wo eine Frau gut kennt, wo schon relativ fix ist, dem ganzen Thema. Und dann haben sie mir angeguckt und ins Internet gekauft und haben das so gelernt. Und er ist schon sehr begabt gewesen. Ist, glaube ich, jetzt sogar Professor für Computerdesign oder Game Design. Und haben dann irgendeine Testversion gebaut und haben dann das präsentiert. Und wir haben ja gar kein Geld für einen Laptop. Also wir haben die ganze Station mitgetragen, den ganzen Bildschirm, alles auf den Tisch bauen und so. Und haben das präsentiert und sind dann mit einem Grossauftrag, ich glaube, über 100.000, dann rausgelaufen. Und so sind wir bei Accident eigentlich eine Internetfirma geworden.
Und recht erfolgreich.
Und ja, mit der Fusion dann sind wir dann über 100 Mitarbeiter gewesen und also es ist dann auf einmal recht gewachsen und dann ist dann das halt immer Strukturen gehabt, ein Verwaltungsrat, ein Holding und hat dann wollen an die Börse gehen. Und mit der Zeit bin ich natürlich ein bisschen mit Aktien verwässert gewesen und man hat dann wirklich geträumt, also man hat dann angefangen so ein bisschen Spinnen in dieser Zeit, oder? Und auf jeden Fall vor dem möglichen Börsengang habe ich einfach gefunden, das stimmt nicht mehr für mich. Also man hat nach außen vielleicht sich etwas gegeben, wo man vielleicht gar nicht rein war. Also man hat dann angefangen, Kunden vernachlässigen und hat eigentlich nur noch so ein bisschen den Börsengang im Auge gehabt und natürlich das grosse Geld. Und dann, weil ich noch 2-3 Kollegen hatte, die auch Geld drin hatten, habe ich dann eigentlich gesagt, hey, ich sehe das nicht mehr, ich gehe raus. Ich würde auch rausgehen. Also einfach aus dem Bauch raus. Und aus Verantwortung auch, weil ich gefunden habe, die haben Geld auch indirekt in mich investiert. Und lustigerweise haben die alle noch dazu gekauft.
Und also die haben weiter daran geglaubt.
Die haben weiter daran geglaubt und denken, okay, vielleicht kaufen sie jetzt, weil ich ausgegangen, oder? Das ist ein guter Summen. Also einfach. Und dann habe ich auch, eigentlich gerade alles verkaufen von der Aktie und habe dann irgendwie dann gedacht, ja, nein, wenn ich jetzt verkaufe und dann bin ich gleich nicht recht, dann habe ich dann viel Geld verloren und habe trotzdem relativ viel Geld mit den wenigen Aktien, die ich verkauft habe, auf einmal bekommen.
Also Sie sind jung und reich gewesen.
Ja.
Und was leistet man sich dann? Was passiert ja, mit einem, wenn man also, jung viel Geld
hat? Ich muss vielleicht erklären. Am Anfang war es so, dass als ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt habe, oder meinen zweiten, hat das Geld nur immer für die gelangt. Und ich habe immer mein Konto überzogen um 3'000 Franken und dann immer wieder 1 Monat saldiert auf null. Und so bin ich irgendwie durchgekommen, ohne dass mich die Bank irgendwo gross angehauen hat, sondern so habe ich irgendwie gelebt mit diesen 2.000-3.000 Franken pro Monet. Und dann auf einmal eigentlich, auf einmal hat man ein bisschen mehr verdient und auf einmal hat man ganz einen Haufen Geld gehabt. Und dann hat man natürlich das Gefühl, man ist der Grösste. Ich bin der beste Unternehmer. Und dann haben wir mal, ja, mit dem Schwager zusammen eine grosse Yacht gekauft. Einen grossen Mercedes. Ja, also ein paar so Spielsachen. Und dann haben wir noch ein bisschen investiert in eigene Firmen, andere Firmen, weil man hat das Gefühl, man ist wirklich der Grösste. Ich habe dann ein Jobangebot bekommen und dann habe ich dann ausgeschlagen mit der Begründung gesagt, ich müsste eigentlich nie mehr arbeiten. Mit 25 oder so, 6, ich weiß nicht, wie ich in diesem Alter war. Und es war auch eine riesige Gier, man muss sich das vorstellen, ich hatte jeden Tag ein Telefon von jemandem, der gesagt hat, Herr Bachmann, kann ich neu investieren, ich habe noch 100.000 Franken. Aber es hat nie jemand gefragt, was wir machen. Nie. Also hat jeder irgendwie von dem grossen Geld und die Gier und so. Und,
aber die ist ja dann mal geplatzt, die Internetblase.
Ja, die ist dann geplatzt und die Aktien, die ich eigentlich noch hatte, die haben eigentlich keinen Wert mehr gehabt. Außer da, wo ich verkauft habe. Ich habe dann auch viele Investments gemacht in andere Sachen, wo dann schlussendlich nichts mehr war.
Aber also, Sie arbeiten jetzt
summa summarum,
nicht nur,
weil
Sie
wollen,
sondern weil Sie wieder haben müssen,
ja, oder? Genau.
Rita Ross, so ein bisschen die Geschichte von Geld haben, von irgendwo herkommen, Erfolg haben. Als Anwältin wird man nicht gerade sehr schnell sehr reich. Was hat Geld haben für Sie für eine Bedeutung?
Es ist sicher wichtig zur Sicherung der Existenz. Und gerade auch in der Anwaltstätigkeit habe ich viele Menschen gesehen, die ganz schwierige Lebensmuster haben, wo ich sagen muss, dass ich sehr einen hohen Respekt und eine hohe Bewunderung für die Menschen habe. Viele Menschen auch, die vielleicht nicht so sehr das Glück hatten, in die Schule zu gehen, die aber das Leben sehr gut gemeistert haben mit ihrer praktischen Intelligenz, auch mit viel Durchhaltevermögen, mit grossem Verantwortungssinn. Und da hat man schon gesehen, wie ist es, wenn es jemandem halt immer so knapp langt. Also für mich ist Geld einfach mal wichtig zum Überleben, aber dann muss ich sagen, ist es sicher auch angenehm, wenn man ein bisschen mehr davon hat. Ich muss mir jetzt nicht eine Yacht gönnen, die müssen wir nämlich wieder unterhalten und man findet keinen Hafenplatz und also man ist noch plagen, oder?
Man sagt, ein Schiffbesitzer lacht zweimal, dann, wenn er es kauft und dann, wenn er es verkauft hat.
Aber dass man gleich auch, sagen wir, im Bildungsbereich oder sich auch...
Jetzt geben Sie mir gerade Stichwort, oder? Sie haben, nachdem, dass die Politkarriere so abrupt zu Ende war, haben Sie sich mal eine Auszeit genommen, wo Sie auch nicht mehr gerade haben müssen verdienen, sondern etwas für sich gemacht haben. Sie sind in die USA.
Das ist richtig, ja.
Abgereist. Mit welchem Ziel?
Gut, das war dann die Zeit gewesen, nach der Regierungsratswahl oder Nichtwahl, wo man sich schon ein bisschen büscheln muss, oder? Ja, und was mache ich jetzt? Ich bin dann in der ersten Phase sehr viel gelaufen, einfach so mit mir selber und in dem Rhythmus mit mir und im Einklang mit der Natur. Und muss sagen, dass ich dort von einem Regierungskollegen aus dem Kanton Zug, der ist einmal auf mich zugekommen, dem ist es gleich gegangen wie mir. Und er hat gesagt, lass, wenn ich dir einmal einen Rat geben kann oder so, gehen wir zusammen essen. Das haben wir gemacht. Und er hat mir dann beschrieben, dass er also für einen Französischkurs ein paar Monate auf Frankreich sei. Und das sei für ihn das Beste gewesen, was er machen können. Ich konnte ihm eigentlich sehr viel abgewöhnen. Einfach einmal wieder mit sich selber sein, auch etwas Neues ausprobieren. Ich war schon sehr viel in den USA, war mit 17 ein Jahr im Austausch, im Gymi. Und dann war für mich die USA eigentlich so naheliegend gewesen. Und am Anfang habe ich gar nicht recht gewusst, was ich denn dort machen soll. Und dann habe ich im Tagesanzeiger ein Inserat gesehen. Also ich wollte nicht mehr so mit den 16-Jährigen in den Sprachkurs gehen und jeden Abend Party machen mit fast 50. Dann habe ich gedacht, ja, ich könnte ja ein Fach studieren. Und dann hat es im Tagesanzeiger eine Reklame gehabt, ein Inserat für in Berkeley General Management Kurs. Die Dame in Zürich war aber nicht sehr hilfreich gewesen. Da habe ich gedacht, gut, da organisiere ich mich selber und habe dann in San Diego zuerst eben so einen Kurs mehr postet oder organisiert, wo ich dann war, von Anfang 2001 bis im Sommer.
Also ein halbes Jahr und etwa. Und das wäre auch so ein bisschen Plan gewesen, oder?
Das ist eigentlich.
Aber dann sind Sie nicht heimgekommen.
Auf das konnte ich meinen Mann einstellen, dass wir lernen.
Also ich muss auch sagen, Sie sind dort schon 15, 17 Jahre geheiratet gsi, wo das passiert ist. Sie sind allein gegangen, Sie haben den Mann zurückgelassen. Mhm. Ist das okay gewesen? Hat er gesagt, geh einfach einmal.
Also das ist ein Entscheid gewesen, wo wir dann miteinander so entwickelt haben. Und er hat mich, muss ich sagen, grosszügigerweise unterstützt. Er hat das gut gefunden, dass ich das mache. Und das hat uns dann eigentlich auch ein gutes Programm gegeben. Wir haben so alle drei Monate haben wir einen Anlass gehabt, dass mein Mann meistens dann auf San Diego gekommen ist. Er ist da gar nicht ein grosser Liebhaber von den USA. Vor allem jetzt nicht unter dem aktuellen Regime. Aber dann hat er Geburtstag gehabt, dann habe ich Geburtstag gehabt, dann ist, ich weiss nicht was gewesen. Und wo dann das erste Programm durch war, wo ich mit viel jüngeren Menschen studiert habe, es hat übrigens dort ganz viele junge Türken gehabt, wo im Elternhaus die Firma mal hätten sollen übernehmen, im Ingenieurwesen, im, ich weiss nicht was für eine Branche, und dann den Managementkurs besucht haben. Das war noch lustig, da war einer, der ist auf mich zugekommen und sagte, «What do you think about Turkey?» Dann musste ich da alles büscheln, was ich schon je gelesen habe über die Türkei. Politisch, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe so den Eindruck, es sei ein wunderschönes Land, aber politisch gehen es, glaube ich, nicht so in allen Bereichen so, wie es mir gefällt, mit den Menschenrechten und so. Dann hat er mich da bekehren. Jedenfalls am Schluss sagt er, ob er einen Gefallen von mir erbeten könnte. Er hat eine Swiss Girlfriend, die war auch an der Uni, UCSD, und die ist zurück in die Schweiz und die hat Geburtstag in einer Woche, ob ich deren nicht einen Strauss Blumen organisieren könnte. Das habe ich dann gemacht über meinen Mann. Die Freundin in der Schweiz hat eine Schweizer Rose vom türkischen Freund in San Diego über meine Beziehung.
Jetzt gibt es aber doch den Moment, Sie sagen, der Mann hat Sie unterstützt, hat gefunden, machst du das? Und dann kommt das Telefon, wo man nach einem halben Jahr, wo man wieder heimkommt und sagt, ich bleibe jetzt noch mal anderthalb Jahre. Also da als Partner wäre ich dann vielleicht doch langsam ein bisschen alarmiert gewesen. Ist das nicht passiert bei Ihrem Mann?
Also er hat sich schon ein bisschen an Gedanken gewöhnen. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, an meinem 50. Geburtstag, da ist der Markus, heisst mein Mann, mit meiner holländischen Landlady, San Diego anschauen, und ich habe unterdessen die Bewerbung für die Law School in San Diego geschrieben. Und zu Abend eigentlich hat er mich gross ausführen. Ich war so auf den Stümpen, weil das war noch recht anspruchsvoll gewesen, dass wir dann ziemlich ein ruhiges Nachtessen hatten und froh waren, wenn wir ins Bett haben können. Also.
Das ist Ihre zweite USA-Aufenthalt. Sie haben gesagt, mit 17 als Austauschschülerin sind Sie schon mal dort gewesen. Und heute gibt es x Firmen, die das organisieren, kann man sein Kind schicken, wird übergeflogen, abgeholt, wieder zurückgebracht. Bei Ihnen war es ein bisschen anders gewesen. Sie sind mit dem American Field Service ein Jahr in den USA. Was hat das geheissen?
Also American Field Service habe ich kennengelernt im Gymi. Da ist eine Dame gekommen und hat bei uns in einer Mathestunde, die mussten Schüler anwerben, die dann auch das Programm gemacht haben, hat sie erzählt von dem. Und ich bin in der Klasse die Einzige gewesen. Ich bin aus dem Stand hell begeistert gewesen. Weil ich hatte dann langsam ein bisschen genug von der Schulzeit. Denke, das ist super, das mache ich. Niemand von meinen Mitschülerinnen war begeistert gewesen. Und dann ist meine beste Freundin am Wochenende heimgekommen, also zurückgekommen und sagt, sie probiert es jetzt auch. Dann haben wir beide hier die Bewerbungsparcours durchgemacht. Da hat man einen Lebenslauf schreiben, übersetzen. Man hat dann ein Interview müssen auf Bern. Fazit, ich konnte gehen und sie nicht.
Und das war ja nicht, dass man ein einzelnes Jugendlichen oder Kind neu hergeschickt hat. Da sind Hunderte verschifft worden miteinander von Europa in die USA, oder?
Also, es klingt jetzt ein bisschen wie, man hat Fähig verschifft, oder? Ja, das war so. Das war 68, 69. In den USA war der Nixon an der Regierung. Und die EFS hat dann alle Austauschstudierende von ganz Europa und auch von Afrika zusammengenommen in Rotterdam. Da sind mehr Schweizer, wir waren etwa 30 Studis mit dem Zug auf Rotterdam. Da hat man sich schon mal so ein bisschen kennengelernt. Und dort ist man mit einem alten, abgefragten Dampfer, mit der SS Waterman, ist man von Rotterdam auf New York gefahren. Und dann hat man sich dort schon so ein bisschen daran gewöhnen, wie es denn sein wird in diesem Austauschjahr, Sitten und Gebräuche. Ja.
Aber es hat Ihnen so gut gefallen, dass es Sie wieder angezogen hat, kann man sagen, Frau
Haus. Ja, das ist so. Ich habe super Erfahrungen dürfen machen in dieser Gastfamilie. Da möchte ich vielleicht noch beifügen, die haben Appenzeller geheissen. Sind alle gross gewesen, keine Ahnung, dass es Appenzell gibt. Und ich habe dann krampfhaft versucht, denen ein Jahr lang Appenzellerwitz auf Englisch zu übersetzen.
Das ist persönlich mit dem Dieter Bachmann, CEO von der Gottlieberhüppen und der Rita Roos, ehemalige CVP-Politikerin und Anwältin. Wenn man sich in so zwei Leben ein bisschen einliest, merkt man plötzlich, es gibt so Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeit ist, dass sie beide eine Schwester haben, die einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat und was auch ihr Leben prägt hat. Dieter Bachmann, Sie haben eine Schwester, die mit einer schweren Leukämie Krankheit diagnostiziert worden ist. Und am Schluss hat man sie gefragt, ob sie ihr mit Stammzellen könnten helfen.
Mhm, genau. Also das ist, ja, das passiert halt so relativ schnell. Es sind ein paar Tage und dann verändert sich die Welt auch. Und wir sind von der Familie aus natürlich eingeladen gewesen, auch unser Blut testen zu lassen, ob überhaupt jemand helfen kann, weil manchmal oder vielfach gibt es auch niemanden unter der Familie, wo die gleichen Stammzellen hat oder ähnliche. Und dann muss man weiter suchen. Und wir haben das gute Glück gehabt, dass in der Familie, glaub, meine eine Schwester und ich ziemlich ähnliche Stammzellen hatten. Man hat sich dann eigentlich auf mich entschieden, eigentlich, dass das noch besser würde passen. Und hat dann das Glück gehabt, dass ich ihr helfen konnte. Und meine Stammzellen geben konnte.
Also sie lebt jetzt quasi mit ihrem Immunsystem,
genau,
kann man das
genau
so sagen?
Und das ist, glaube ich, noch tricky, man muss das immer irgendwie ein bisschen einstellen und da hat dann auch, glaube ich, irgendwie den andere Körperstellen von ihr angegriffen. Also sie hat dann irgendwie das Kniegelenk ersetzen. Aber eigentlich hat es ihr geholfen, sie ist geheilt. Mhm. Zum guten Glück. Schlimm ist ja eigentlich eher, wenn man als Nahestehende oder Brüder jemandem etwas spendet, wenn es in die Hose geht oder wenn es wirklich nicht klappt. Oder dass man dann irgendwie sich vielleicht das Leben lang Vorwürfe macht oder so. Oder irgendwie. Aber wir haben das riesige Glück gehabt, dass das geklappt hat. Und es war auch nie eine Diskussion gewesen, dass man ihr nicht helfen würde oder sowas. Also ich musste so psychologische Gespräche machen, wo dann das abgeklärt wird, ob ich nicht unter Druck stehe und so weiter. Aber das war irgendwie nie eine Diskussion. Also das ist, also da würde ich jedem helfen, wenn ich auch. Also das ist ja nicht so eine riesige Geschichte.
Rita Roos. Sie waren Mitte 20, wo Ihre jüngere Schwester einen schweren Autounfall hatte. Und wo es geheissen hat, sie sei querschnittgelähmt, sie sitzt im Rollstuhl. Das ist sicher einmal zuallererst für die junge Frau eine riesige Herausforderung, aber das Schicksal stellt auch die ganze Familie auf den Kopf, oder? Rundum.
Also, der Weg in den Rollstuhl ist bei so einer Diagnose ja ein langer. Und zu selber Zeit, wo meine Schwester das Schicksal hatte, haben die Leute noch 3 Monate müssen liegen, quasi in einem Korsett auf dem Rücken. Und ich weiss noch, wo die Mitteilung kam von meiner Familie, hat man eigentlich immer noch die Hoffnung gehabt, nein, es ist nicht so, das kommt wieder gut. Und hat lange aber das geglaubt. Und da muss ich sagen, da ist der Dr. Guido Zech, also die Schwester ist dann auf Basel noch ins Paraplegikerzentrum gekommen. Da habe ich eigentlich den Dr. Guido Zech einerseits sehr hart und ich habe gefunden, fast unmenschlich erlebt. Aber andererseits auch, ja, meine Schwester hat dann auch immer wieder probiert oder gehofft, dass sie sich bewegt, dass sie wieder Gespür hat. Und da kommt er einmal und sagt, schauen Sie, Frau Niedermass ist so und so, oder? Das ist bleibend. Und ich hatte so eine Wut im ersten Moment gegen den Guido Zech. Ich habe gedacht, wie kann man an einem Menschen einfach so eine...
Die Hoffnung nehmen auch.
Mhm. Ja. Ein Watsch geben, oder? Und die Hoffnung auf einen Klapfen ziehen. Und im Nachhinein musste ich sagen, in der Erfahrung, dass das vielleicht auch ein guter Weg war, damit Patienten sich angefangen haben, auseinanderzusetzen. Und zwar auch nicht mit dem Schicksalsschlag, sondern mit der Zukunft. Das habe ich verloren, diese Fähigkeiten. Aber what else? Was anderes kann ich machen? Und da ist er wahnsinnig eine pionierhafte Vorbildfigur gewesen.
Was hat es mit Ihnen gemacht? Sie sind Mitte 20 und da ist man doch in einem Alter, wo man sich irgendwie für unverwundbar hält. Und dann passiert jemandem in der nächsten Umgebung so etwas. Sind Sie vorsichtiger geworden, ängstlicher? Hat es mit Ihnen auch etwas gemacht?
Für mich war es eigentlich so die erste Lebenserfahrung, dass etwas einfach unverrückbar anders ist im Leben. Man kann das Rad nicht zurückdrehen, man ist konfrontiert. Ich weiss noch, ich bin dann am nächsten Tag, ich konnte das einfach nicht glauben. Und irgendwie die Hoffnung und der Schmerz wieder, der Verlust. Dann bin ich in einem Park und ich bin auch einfach gelaufen. Ich hatte so eine Wut in mir rein im ersten Moment. Auch gehadert mit dem Schicksal, also auch so ein bisschen mit dem Herrgott, dass er so Sachen zulässt. Und ja, mit der Zeit ist man dann einfach auf dem langen Weg in der Begegnung, in der Auseinandersetzung, ja, auch sanfter geworden. Oder hat auch selber gesehen, man muss jetzt einfach miteinander im Team, in der Familie schauen, wie man ja, das Geschwister kann auffangen, oder? Und sie ist zum Glück, meine Schwester ist eine sehr starke Persönlichkeit. Sie ist immer sehr sportlich gewesen, vielseitig interessiert und sehr verbunden mit den Tieren und mit der Natur. Und ich muss sagen, die Frau, die hat einfach einen riesen Mut. Die ist dann auch längere Jahre in den USA gewesen, hat noch eine Aus- und Weiterbildung gemacht in Ausdruckstherapie, Gesang. Und ist mit ihrem Hund, sie hat immer einen Hund gehabt, quer durch Amerika gefahren und das Ganze allein. Und wenn ich gesagt habe, hast du keinen Schiss, oder? Du bist noch im Rollstuhl. Und so, da hat sie gesagt, sie hat sehr ein gutes Gespür für Menschen und für Kommunikation. Und das einfach im Einklang auch mit dem Hund, kann sie Menschen sehr gut lesen. Und da muss ich einfach bewundern, wie sie ihr Leben meistert.
Es ist ein wunderschöner Schlusspunkt. Sie haben uns das Fenster geöffnet, dass wir haben dürfen in Ihre Leben ein bisschen hineinschauen. Es gibt noch viel, wo wir jetzt nicht Zeit haben, um darüber zu reden. Ich will mich mal zuerst ganz herzlich bedanken für die Offenheit, für das tolle Gespräch, das wir da haben dürfen haben miteinander. Und meine Damen und Herren, es gibt einen Podcast, wenn Sie von der Rita Ross zum Beispiel noch ein bisschen mehr wissen wollen, von der Sendung Input von SRF. Dort hat Rita Ross ebenfalls sehr persönlich nochmal zurückgeschaut, wie das war mit diesen Bundesratswahlen, damals im 99. Den kann man also abladen und reinhören. Das Gleiche kann man nachher auch mit dieser Sendung machen. Wenn Sie nicht alles gehört haben, holen Sie sich den Podcast, geniessen Sie die ehrlichen, tollen Erzählungen aus dem Leben, die wir gehört haben von der Rita Ross und vom Dieter Bachmann. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag und ganz einen tollen zweiten Advent. Wieder schauen miteinander.
Persönlich ist direkt aus der Lockremise St. Gallen gekommen. Daniela Lager hat sich mit der Rita Ross unterhalten, ehemalige CVP-Politikerin, Regierungsrätin, Bundesratskandidatin, und mit dem Dieter Bachmann, CEO von Gottlieber Hüppe Technik, Marco Gemperli und Roland Fatzer. Heute in einer Woche lädt dann Christian Zeug ein und seine Gäste sind der Urs Riedener, CEO von Emmi, und Alexandra Lussi, Geschäftsführerin von Getränke Lussi. Und wenn Sie dort möchten dabei sein möchten, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen. Gehen Sie ins Kleintheater Luzern auf Luzern am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr. Oder hören Sie es hier am Radio, SRF 1 oder in der Wiederholung zu oben um 10
Uhr. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.